Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Tag. Da wacht Deutschland heute auf mit einer verstörenden Nachricht: Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump. Schnell wird klar, ihm selbst ist nicht viel passiert, allerdings gibt es einen Toten und mehrere Verletzte. Dieser Mordversuch wird ab morgen sicherlich die Diskussion auf dem Republikanischen Parteitag bestimmen. Im Ahrtal hat vor 3 Jahren eine verheerende Flut Tod und Zerstörung gebracht. Mittlerweile hat der Wiederaufbau Fortschritte gemacht, doch die politische Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen, ganz zu schweigen von den persönlichen Schicksalen der Flutopfer. Dazu gleich Informationen unserer Korrespondentin. Und die terroristische Hamas will ihre Gespräche zur Freilassung israelischer Geiseln nicht fortsetzen. Schüsse und Attentate auf Staats- und Regierungschefs durchziehen die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. Und in den USA haben sich besonders häufig solche Morde ereignet, angefangen bei Abraham Lincoln bis zu John F. Kennedy. Und dessen Bruder Robert F. Kennedy fiel einem Attentat während des Vorwahlkampfes im Jahr 1968 zum Opfer. Und gestern traf ein Schuss eines Attentäters Ex-Präsident Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania in der Kleinstadt Butler. Er wurde dabei leicht verletzt, offenbar ein Streifschuss am Ohr. Allerdings starb ein Mensch im Publikum, mehrere wurden teils schwer verletzt. Doris Simon.
Abends vor der Halle in Milwaukee, wo am Montag der Wahlparteitag der Republikaner beginnt. Ein Hubschrauber kreist über den Absperrungen. Menschen schauen auf ihre Handys. Eine junge Frau ist fassungslos, als sie vom Anschlag auf Donald Trump hört.
Also, I'm just in shock right now.
Ihre Freundin findet es erschreckend, dass Leute so wütend würden, wenn man nicht ihrer Meinung sei oder jemand anderes wähle.
People are angry if you don't believe in the same thing.
Es sei beängstigend, sagt sie. Aber irgendwie sei man auch dran gewöhnt.
It is scary. We just get used to it, kind of.
See something that said, take a look at what happened.
Es war kurz vor 5:30 abends. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in dem kleinen Ort Butler im Nordwesten Pennsylvanias hatte Donald Trump gerade über die ungeregelte Migration an der US-Grenze zu Mexiko gesprochen, als mehrere Schüsse fielen. Trump fasste sich ans rechte Ohr und wurde sofort von Secret Service-Agenten hinter das Rednerpult in Deckung gezogen. Weitere Schüsse fielen, jemand rief, geht in Deckung. Viele Kundgebungsteilnehmer warfen sich zu Boden. Nach zusätzlicher schwer bewaffneter Absicherung wollten Secret Service-Leute den früheren Präsidenten in Sicherheit bringen, aber der rief, erst wolle er seine Schuhe anziehen. Dann richtete sich Trump auf, Blut lief ihm über das Gesicht. Er ballte seine Faust, reckte sie in die Luft und rief mehrmals, fight, kämpft. Die Menge brach in USA-USA-Rufe aus. In einer SMS an seine Anhänger und in seinem Netzwerk Truth Social schrieb Trump 2 Stunden später, er habe sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. Er habe ein zischendes Geräusch gehört und dann gefühlt, wie eine Kugel den oberen Teil seines Ohrs verletzte. Der frühere Präsident wurde in einem Krankenhaus behandelt und befindet sich in guter Verfassung. Es sei ein trauriger Tag, wenn Leute jemand für dessen politischen Standpunkt so hassten, dass sie auf ihn schießen würden, reagierte ein Passant in Milwaukee.
Well, it's a sad day when you can't have a political speech and have somebody so anti-opposed to a candidate that they want to shoot him.
Solche Leute wollten Donald Trump von der Macht fernhalten, sagte er, weil er stark sei und die Dinge wieder unter Kontrolle bringen werde.
People are trying to keep Donald Trump from becoming the next president because he knows he's a strong leader and they're afraid that he will actually take back control.
Das FBI untersucht die Tat als Attentat. Auch die Abteilung für nationale Sicherheit des US-Justizministeriums dürfte Ermittlungen aufnehmen. Bei dem Anschlag ist nach Angaben der Behörden ein Kundgebungsteilnehmer ums Leben gekommen. 2 weitere seien verletzt worden. Auch der mutmaßliche Schütze wurde getötet. Er soll die Schüsse von einer erhöhten Position außerhalb des Geländes aus abgegeben haben. Bei dem Mann wurde ein halbautomatisches Gewehr gefunden. Es soll sich um einen 20-Jährigen aus Pennsylvania handeln. In Amerika sei kein Platz für solche Gewalt, reagierte US-Präsident Biden auf den Anschlag auf seinen Amtsvorgänger. Diese Gewalt sei krank.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
Deshalb, so Biden, müssten die USA zusammenkommen. So können wir nicht sein, sagte der US-Präsident am Abend. Politische Gewalt in Amerika sei unfassbar, völlig falsch. Jeder müsse sie verurteilen.
Violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody.
Er sei dankbar, so Biden, dass es Trump gut gehe. Später telefonierte Joe Biden mit Donald Trump. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Politiker beider US-Parteien und ausländische Politiker verurteilten den Anschlag auf den früheren Präsidenten. Doch das Attentat könnte die Spannung und das Misstrauen der politischen Lager in den USA gegeneinander weiter aufheizen. Präsident Biden fordere dazu auf, Trump unbedingt zu stoppen, postete Senator J.D. Vance. Vance hat gute Chancen, von Trump als Vizepräsidentschaftskandidat vorgeschlagen zu werden. Deshalb, so der Senator, sei Biden mitverantwortlich für die Schüsse. Die Meinung von Vance teilt auch dieser Mann in Milwaukee.
There is a significant effort to demonize Republicans and President Trump in a way that opens the door.
Es würden viele Anstrengungen unternommen, um Präsident Trump und die Republikaner zu dämonisieren. Das öffne die Tür für solche Angriffe. Biden und die Demokraten schürten diese Hassreden, so der Mann. Darüber sollten sie nachdenken und damit aufhören. Bidens Wahlkampfzentrale erklärte am Abend, sie werde bis auf Weiteres Wahlwerbung aussetzen. Darunter Posts und Fernsehspots, die vor den Folgen warnen, sollte Donald Trump Präsident werden. In einer US-weiten Befragung des Chicagoer Politikprofessors Robert Papy vom letzten Monat hielten 10% den Einsatz von Gewalt für gerechtfertigt, um eine zweite Präsidentschaft Donald Trumps zu verhindern. Jeder Dritte, der sich so äußerte, berichtet die New York Times, besitze eine Waffe. Auf der anderen Seite seien 7% der Befragten bereit, Donald Trump mit Waffengewalt wieder zurückzubringen ins Weiße Haus. Jeder zweite dieser Befragten besitzt eine Waffe. Die Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania war Trumps letzter Auftritt vor Beginn des Wahlparteitags, wo er am Donnerstag zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll. Er werde niemals aufgeben, postete Trump am späten Abend. Sein Wahlkampfbüro teilte mit, er freue sich auf den Parteitag in Milwaukee.
Doris Simon aus den USA zum Attentat auf Donald Trump. Und in Deutschland ist dieses Attentat auf den amerikanischen Ex-Präsidenten mit Bestürzung aufgenommen worden. Gudula Geuter.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verband die scharfe Verurteilung des Attentats mit einem Aufruf zur Mäßigung. Gewalt darf keinen Platz haben in unserer Demokratie, schrieb er in einer Erklärung. Nicht in Amerika, nicht bei uns. Jeder müsse seinen Beitrag zur Gewaltlosigkeit leisten. Und er rief dazu auf, Zitat, ächten wir Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, drängen wir Hass und Hetze zurück aus Wahlkämpfen und Debatten. Zitat Ende. Die Demokratie vertrage Kontroversen, aber Gewalt zerstöre sie. Das hob auch Bundeskanzler Olaf Scholz hervor. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie, schrieb er auf X. Er sprach von einem verabscheuungswürdigen Anschlag. Wie andere, so wünschte auch Scholz, Donald Trump eine schnelle Genesung. Seine Gedanken seien auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch Außenministerin Annalena Baerbock betonte, Gewalt dürfe niemals zum Mittel politischer Auseinandersetzung werden, ganz egal aus welchem Grund. Wahlen würden in Demokratien mit dem Stimmzettel entschieden und nicht mit Waffen. Sie zeigte sich zutiefst schockiert von dem Angriff und sprach von dunklen Stunden für die amerikanische Demokratie. Bundesjustizminister Marco Buschmann betonte, Gewalt sei nie ein legitimes Mittel, um einen politischen Konflikt zu lösen. Dafür sei es völlig unerheblich, ob einem das politische Programm eines Kandidaten gefalle oder nicht. CDU-Chef Friedrich Merz warnte, dass, wie er schrieb, abscheuliche Attentat werde den Wahlkampf weiter vergiften. Im ZDF-Sommerinterview sagte auch CSU-Chef Markus Söder,
es wird viele Verschwörungstheorien geben, befürchte ich. Entweder wird es so sein, dass der Wahlkampf in den USA vielleicht zur Ruhe kommt, sich nicht mehr so polarisiert darstellt. Es ist aber zu befürchten, dass das Gegenteil der Fall ist.
Die Situation in den USA sei nicht mit Deutschland vergleichbar. Trotzdem warnte er vor Polarisierung. Bezogen auf die USA zeigte sich auch der Unionsaußenpolitiker Johann Wadephul besorgt. Zuspitzung und Polarisierung könnten weiter zunehmen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Eine wörtlich bedrückende Erkenntnis in Bezug auf die wichtigste Demokratie des Westens. Sein Fraktionskollege Jürgen Hart äußerte die Befürchtung, von republikanischer Seite könnte nun die Behauptung aufgestellt werden, dass Präsident Biden durch Versäumnisse eine Mitschuld trage. Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, wünschte sich schnelle Aufklärung, um zu verhindern, dass die Tat im Wahlkampf inszeniert werde oder Nachahmer auf den Plan rufe. Auch Sigmar Gabriel, SPD, Ex-Außenminister, warnte vor weiteren Gefahren im Wahlkampf, sprach gegenüber der Rheinischen Post von einer katastrophalen Entwicklung und betonte, in der Demokratie müsse es um Wettbewerb gehen, nicht um Feindschaft. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprachen, wie andere, von einem Angriff auf die Demokratie. Gewalt dürfe niemals zum Mittel politischer Auseinandersetzung werden. Während der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom anlässlich des Attentats vor einer inneren Radikalisierung auch in Deutschland warnte, absolute Sicherheit gebe es nicht. Er sprach sich deshalb dafür aus, frühzeitig bei ersten erkennbaren Radikalisierungstendenzen einzugreifen.
Soweit Gudula Geuter. Am Morgen des 14. Juli 2021 war es eine Mittwoch, da warnt der Deutsche Wetterdienst vor extremem Unwetter mit Dauerregen und Starkregen in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz. Der DWD hatte auch die Hochwasserzentralen der Länder informiert. Und tatsächlich stieg der Pegel der Ahr von sonst deutlich unter einem Meter bis zum Abend auf geschätzte 7 Meter. Genauer ging es nicht mehr, denn das Wasser hatte das Pegelhäuschen längst mitgerissen. Und trotz eindeutiger Anzeichen und expliziter Hilfeaufrufe fuhr die Kreisverwaltung in Ahrweiler nicht das große Besteck auf. Katastrophenalarm wurde zunächst einmal nicht ausgelöst. Das Ende kennen wir. 146 Tote, viele Menschen verlieren ihr Haus, ihr Hab und Gut, ihre Wohnungen. Und die Auswirkungen sind bis heute sichtbar. Ich bin nun mit Anke Petermann verbunden, unserer Korrespondentin für Rheinland-Pfalz. Frau Petermann, 3 Jahre danach. Welche Fehler kann man bilanzieren? Was sind die Lehren?
Ja, die Lehren sind, dass man sich besser aufstellen muss, was eben die Warnstruktur angeht und was die Ausrüstung mit Geräten angeht. Und auch was die gesamte Landschaft angeht, also dass man jetzt eben langfristig gesehen 19 große Flutbecken bauen will, also trockene Becken, die eigentlich mit unbeeinträchtigter Landschaft so lange bleiben, bis eben ein größeres Hochwasser kommt. Und dann erst wird dort gesperrt und diese Flutmulden können volllaufen. Diese Mulden gab es eben nicht. Vor 100 Jahren hatte man schon mal Ähnliches geplant und nicht umgesetzt mit dem Ausgang, den wir gesehen haben. Und auch das andere läuft. Auf Kreisebene gibt es mehr Hauptamtliche, die sich kümmern um Katastrophenschutz. Es gibt Einsatzpläne und Verwaltungsstäbe. Und die Landesregierung richtet in Koblenz ein neues Landesamt für Katastrophenschutz ein. Und im Ernstfall, wenn es so eine überregionale Lage gibt wie vor 3 Jahren, dann würde man von dort aus auch eingreifen können.
Und wie viel Zuversicht oder auch wie viel Trauer ist dort unterwegs zurzeit noch?
Ja, es ist sehr viel Trauer um 135 Menschen, deren man heute in Gedenkveranstaltungen gedenkt und sich erinnert und sie betrauert. Es ist viel Depression, es ist Trauma, es ist einerseits der Kampf mit den Versicherungen, mit den Landesbanken immer noch ums Geld für den Wiederaufbau, der, so wird gesagt, ist zwar in großen Teilen abgeschlossen, also die Anträge sind im Prinzip zu über 90% bewilligt und trotzdem gibt es da immer noch Einzelkämpfe, wo Versicherungen dann immer neue Gutachten anfordern und die Betroffenen einfach strapazieren. Und es gibt diese Verantwortungsdiffusion, dass also weder der Landrat, der Ex-Landrat Jürgen Pföhler, sich vor Gericht verantworten muss. Er wird nicht angeklagt, er hat sich nicht entschuldigt. Und auch von der Landesregierung hat sich niemand entschuldigt und selbst die zurückgetretenen Minister, deren Versagen teilweise im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe offenbar wurde, die haben sich ja auch nicht entschuldigt. Der eine hat dann bei seinem Abtritt nur gesagt, es hätten andere in seinem Ministerium Fehler gemacht. Und das ist eben ein Problem, diese Verantwortungsdiffusion.
Und auch der Ministerpräsidentin der früheren Frau Dreyer wird ja sozusagen vorgehalten, dass sie in dieser Nacht so unbestimmt reagiert hat. Wie schätzen Sie denn Dreyers Rolle ein?
Naja, sie hätte eben ihre damals, könnte man fast sagen, konkurrierenden Kabinettskollegen im Umweltministerium, das für die Warnung zuständig war, und Innenministerium eben Oberhand über den Katastrophenschutz, die hätte sie im Grunde vernetzen und auf den Weg bringen müssen, etwas zu tun, weil ja schon am Abend klar war, in Schuld werden Häuser weggerissen. Es gab Polizeihubschrauber-Videos um 22 Uhr, da hätte man in Bad 9a viele Menschen retten können. Das hat sie nicht gemacht. gemacht. Sie hat sich auch nicht für Versäumnisse entschuldigt. Und das kreiden ihr viele Betroffene im Ahrtal bis heute an.
Heute, 3 Jahre danach, genau auf den Tag, gibt es verschiedene Gedenkfeiern im Land. Wird Frau Dreyer dort irgendwo erscheinen?
Nein, Frau Dreyer ist dort nicht anwesend. Der neue Ministerpräsident ist bei einer dieser vielen Gedenkveranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einem Gedenkgottesdienst. Er hat allerdings im Interview zuvor offen gelassen, ob er sich entschuldigen wird. Eine Gelegenheit dafür wäre die Regierungserklärung im September. Ob er es noch tun wird, ist offen.
Informationen von Anke Petermann, unserer Landeskorrespondentin für Rheinland-Pfalz, 3 Jahre nach der Flut im Ahrtal. Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat ihrem Vorsitzenden Florian von Brunn das Misstrauen ausgesprochen. Und daraufhin hatte der entschieden, auch den Vorsitz der Bayern-SPD abzugeben. Das ist jetzt wohl offiziell, wie Irene Ismann berichtet.
Es ist ein Rücktritt mit Ansage. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt Florian von Brunn dem Bayerischen Rundfunk mit, am Montagnachmittag offiziell seinen Rücktritt als Landesvorsitzender der Bayern-SPD bekannt geben zu wollen. Zuvor werde er sich bei einer Versammlung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesverbands verabschieden und ihnen für einen, so wörtlich, herausfordernden Landtagswahlkampf danken. Zur Begründung sagt von Brunn, es sei Zeit, im Sinne der Partei persönliche Verletzungen zurückzustellen. Nun müsse es darum gehen, Zitat, aus dem Teufelskreis der letzten Jahre von Kampfkandidaturen und innerparteilichen Gegnerschaften auszusteigen. Von Brunn führt die Bayern-SPD und die SPD-Landtagsfraktion rund 3 Jahre. Wie es nun an der Spitze der Partei weitergehen soll, darüber berät heute der Landesvorstand in einer kurzfristig einberufenen Sitzung. Denkbar sind 2 Szenarien. Szenario 1. Seine Co-Chefin Ronja Endres führt die Partei bis zu den turnusgemäßen Neuwahlen im nächsten Frühjahr alleine. Das wäre rechtlich möglich, da die beiden in getrennten Wahlgängen von den Delegierten eingesetzt wurden. Oder Szenario 2. Der gesamte Parteivorstand tritt zurück. Dann müsste zeitnah ein Sonderparteitag zur Wahl einer neuen SPD-Landesspitze einberufen werden. Bislang ist allerdings nicht klar, ob einer oder mehrere Genossen überhaupt Ambitionen haben, den Landesvorsitz zu übernehmen. Bei der Landtags-SPD hat mit dem Oberfranken Holger Grieshammer bereits ein Abgeordneter seine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz bekannt gegeben. Die Wahl ist für Dienstag anberaumt. Von Brunn erklärte, er werde Grieshammer unterstützen und wünsche ihm ein so wörtlich am besten einstimmiges Votum.
Irene Ismann berichtete, die Bevölkerung in Israel geht seit Monaten auf die Straße. Die Menschen fordern von der Regierung mehr Anstrengungen zur Freilassung der Geiseln. Doch die israelische Armee geht weiterhin massiv im Gazastreifen gegen die terroristische Hamas vor. Allein gestern starben dabei 92 Menschen. Und diese Aktionen könnten das Leben der Geiseln gefährden, von denen ja niemand genau weiß, wo sie sind und wie viele von ihnen überhaupt noch leben. Die Verhandlungen zur Freilassung sind jetzt erst einmal gestoppt, denn angeblich ist der Militärchef der Hamas getötet worden. Björn Dake.
Von der Hamas heißt es, das Politbüro in Katar habe die internationalen Vermittler informiert, die Verhandlungen erst einmal abzubrechen. Die Terrororganisation begründet das mit dem Angriff gestern in der Nähe von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Ob dabei der Hamas-Militärchef Mohammed Deif getötet oder verletzt wurde, ist weiter unklar. Hamas-Sprecher Khalil Al-Haya sagte dem Sender Al Jazeera, dass Deif lebt. Das Blut unseres Bruders Mohammed Deif und seiner Brüder ist nicht mehr wert als das Blut der palästinensischen Kinder. Wir sagen Netanjahu, du hast versagt. Mohammed Deif hört dich jetzt und macht sich über deine Lügen und leere Versprechen lustig. Die israelische Armee und die Geheimdienste werten den gestrigen Angriff offenbar noch aus. Nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gibt es noch keine Gewissheit, ob der Militärchef der Hamas und dessen Stellvertreter bei dem Angriff getötet wurden. Noch gibt es keine absolute Sicherheit, dass die beiden eliminiert wurden. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir so oder so jede Spitze der Hamas erreichen werden. Nach palästinensischen Angaben gab es bei dem Luftangriff mindestens 90 Tote und etwa 300 Verletzte. Die Behörden in Gaza sprechen von vielen zivilen Opfern. Die israelische Armee geht dagegen davon aus, dass vor allem Hamas-Mitglieder getroffen wurden. Netanjahu betonte am Abend, dass er den Angriff freigegeben hat. Als mir der Geheimdienstchef die Einzelheiten der Operation vortrug, wollte ich 3 Dinge wissen. Dass sich keine Geiseln in der Nähe befinden, wie groß der Umfang der Kollateralschäden ist und welche Waffen eingesetzt werden. Als ich die Antworten dazu erhielt, gab ich der Operation meinen Segen und sagte, viel Erfolg. Am Abend haben in Israel wieder tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Sie warfen Ministerpräsident Netanjahu vor, durch den Angriff auf Deif eine Einigung gefährdet zu haben.
Und damit kommen wir zum Sport. Heute ist Finaltag bei der Europameisterschaft Spanien. England, Anpfiff 21 Uhr heute Abend in Berlin. Jessica Sturmberg, wer hat denn heute die besseren Karten bei diesem Spiel?
Ja, von den bisherigen Leistungen in diesem UEFA-Turnier ist Spanien das Team, das als Favorit in dieses Finale geht. Kein Spiel verloren, nur 3 Gegentreffer kassiert, darunter ein Eigentor. Aber souveränes Auftreten dagegen das englische Team, ja eher minimalistisch in der Gruppenphase, gegen die Slowakei mit einem Last-Minute-Treffer in die Verlängerung gerettet, gegen die Schweiz im Elfmeterschießen die stärkeren Nerven gehabt. Ja, und erst im Halbfinale so richtig überzeugend geworden im Spiel gegen die Niederlande. Kurz vor der Sendung habe ich ARD-Reporterin Tabea Kunze gefragt, wer hat denn das Momentum heute auf seiner Seite?
Es ist lustig, wie sich das gewandelt hat. Ne? Gefühlt hat sich jetzt England fast auf die Stufe der Spanier hochgearbeitet und trotzdem bleibe ich dabei. Spanien ist für mich immer noch der leichte Favorit und das Momentum haben sich die Spanier eigentlich in den letzten 4 Wochen verdient, weil sie auf jede Herausforderung eine Antwort hatten. Sie haben jede Stresssituation gemeistert und das auf zum Teil wirklich beeindruckend souveräne Art. Und die Engländer, ja, sie haben wirklich nicht überzeugt, sind mit eigentlich einem ja halbwegs guten Spiel in diesem Halbfinale eben gegen die Niederlande im Finale jetzt dabei. Und klar, es hat einen großen Glauben bei den Engländern ausgelöst, dieser Weg ins Finale durch diese Last-Minute-Tore. Aber das größere Selbstbewusstsein erwarte ich doch bei den Spaniern.
Ja, die einfach konstant gut waren. Ja. Ne? Jetzt gibt es 2 Spieler auf beiden Seiten, die im Grunde die Stars, die Youngstars auch in ihrem Team sind. Das ist Jude Bellingham bei den Engländern und Lamine Yamal bei den Spaniern. Ist das heute auch so ein bisschen das Duell der beiden um die Aufmerksamkeit in der Fußballwelt?
Ja, es wird natürlich darauf ankommen, wer vielleicht die spektakulären Szenen hat, wer seinem Team vielleicht sogar mit einem Tor helfen kann. Bei den Spaniern sind diese Erwartungen ja auf mehrere Schultern verteilt. Und ich glaube, das hat auch den Effekt, dass Lamine Yamal hier so unbeschwert auftritt bei diesem Turnier. Er hat dieses Zaubertor natürlich beigetragen im Halbfinale, sein erstes Tor bei dieser EM. Das war toll, das war wichtig. Aber ansonsten gibt es ja auch noch andere Spanier, die Tore schießen können, wie zum Beispiel eben Dani Olmo, der ja auch mit 3 Toren schon sehr, sehr erfolgreich ist bei diesem Turnier. Und bei den Engländern, da ist natürlich der Druck auf Jude Bellingham extrem groß, weil es bei den Engländern insgesamt auch eher auf Einzelaktionen ihrer Stars ankommt. Und es war bisher auch nicht das Turnier, das Jude Bellingham jetzt besonders geprägt hätte. Von daher erwarte ich den Druck eher bei Bellingham heute und ich bin gespannt, ob er da mit 21 Jahren schon umgehen kann in einem Finale.
Das, was diese Europameisterschaft unter anderem ja so charmant gemacht hat, sind die Fanmärsche. Wie ist denn der Ablauf heute?
Fanmärsche in dem Sinne wird es hier in Berlin nicht geben. Die englischen Fans treffen sich am Breitscheidplatz und sitzen da jetzt gerade in den Kneipen und in den Cafés, werden dann von da mit der U-Bahn Richtung Stadion fahren. 30.000 werden übrigens im Olympiastadion erwartet. So viele englische Fans haben sich irgendwie Tickets gesichert. Und bei den Spaniern ist das ein bisschen entspannter. Die treffen sich am Messegelände, knapp 3 Kilometer vom Olympiastadion entfernt, feiern sich da warm und werden dann auch zum Teil in kleinen Gruppen rüberlaufen oder eben auch mit der Bahn fahren. Also diese großen Fanmärsche, das ist nicht das Ding der Engländer oder Spanier.
Jetzt ist diese Europameisterschaft, was das Thema Sicherheit angeht, gut verlaufen. Heute wird auch noch mal sehr viel Prominenz im Stadion sein. Was wird es da jetzt noch mal an der Sicherheitsvorkehrung geben?
Das Olympiastadion wurde komplett auf Sprengstoff durchsucht, auch nochmal mit extra dafür ausgebildeten Hunden. Ich glaube, dass es heute extrem scharfe Einlasskontrollen geben wird. Und das hat auch natürlich mit den Erfahrungen des letzten EM-Endspiels zu tun, 2021 in London im Wembley-Stadion, als viele Fans ohne Tickets ins Stadion gekommen sind, weil sie einfach Druck auf die Eingangstore ausgelöst haben. Und ich glaube, das wird heute beim Olympiastadion nicht möglich sein. Und das ist auch dann starke Taschenkontrollen zum Beispiel geben wird.
Und wer wird heute im Stadion alles zu Gast sein an politischer, adliger und sonstiger Prominenz?
König Philippe von Spanien wird seinem Team die Daumen drücken. Prinz William, der englische Thronfolger, der gleichzeitig auch der Präsident des englischen Fußballverbandes ist, der wird auf der Tribüne sitzen. Aus deutscher Sicht natürlich Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der englische Premierminister Starmer. Also einiges an politischer und auch adliger Prominenz heute im Olympiastadion. Und ich bin sicher, auch viele andere Stars werden noch auf der Tribüne sitzen. Da werde ich mal genau gucken, wen ich da entdecke, ob Ed Sheeran und Adele vielleicht wie beim Halbfinale auch wieder den Engländern zujubeln.
Sagt da die Reporterin Tabea Kunze.
Danke, Jessica Sturmberg, für den Sport in den Informationen am Mittag. Ich bin Jochen Fischer.